Da wurde wirklich mal die Frage gestellt, was ist eigentlich Krankheit? Also ab wann ist jemand krank? Ne? Und da hat unsere Ausbilderin gesagt, naja, ab dem Moment, in dem du, entweder du selber oder die Menschen in deiner Umgebung leiden. Ne? Entweder leide ich oder ne, bei manchen psychischen Krankheiten ist eher so, dass jemand anders leidet und ich denke, bei mir ist eigentlich alles tutti. Ne? Aber der Leitfaktor ist ein riesengroßes Thema. Das heißt, wenn ich nicht mehr unter dem leide, was damals war, weil ich heute größer, älter, erwachsener bin, mehr Skills, mehr Ressourcen an der Hand habe, bin ich dann noch krank? Fragezeichen.
Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und enttabuisiert wird. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen magst, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. So kannst du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Bevor es jetzt endlich mit der Folge losgeht, möchte ich dich einfach nochmal darauf hinweisen, auch wenn du es wahrscheinlich schon selber weißt, dass Inhalte dieses Podcasts dich potenziell triggern können, in Klammern aber nicht müssen. Sollte es so sein, dass du aufgewühlt bist, dass dich irgendwas sehr berührt, dass du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende dich bitte an eine Person deines Vertrauens und kümmere dich gut um dich. Und nun wünsche ich dir viel Inspiration beim Hören. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Jan, der als Heilerziehungspfleger in einer psychiatrischen Klinik arbeitet. Wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, spring total gerne zurück und hör dir die an. Die ist sehr, sehr reich, sehr, sehr viele Informationen. Und im zweiten Teil beantworten wir nochmal ganz, ganz viele eurer Fragen, die ihr uns im Vorhinein geschickt habt. Unter anderem, was ist eigentlich DBT, also die Therapiemethode, die dort bei Ihnen auf der Traumastation sehr viel benutzt wird. Und auch die Frage, ist eine PTBS, eine posttraumatische Belastungsstörung, eigentlich heilbar? Und noch viel, viel mehr. Viel Freude und viel Inspiration beim Hören.
Ja, und ich habe ja noch eine, ich würde sie gar nicht riesig nennen, aber doch eine schöne Fragenliste noch mitbekommen von, ja, teilweise wahrscheinlich Menschen, die uns jetzt gerade zuhören, von FollowerInnen und auch per E-Mail. Und genau, da würde ich jetzt einfach mal anfangen, so ein paar einzustreuen. Du hast schon recht viel beantwortet, deswegen gehe ich eher auf die ein, die noch nicht beantwortet worden sind. Und eine passt jetzt gerade einfach super gut, weil wir gerade wirklich einfach bei den Diagnosen sind. Ne? Also für alle, die gerade zuhören, ich weiß nicht, wie weit du dich schon mit Diagnosen beschäftigt hast, aber eine meiner, wirklich tatsächlich auch meiner Therapeutinnen hat mal gesagt, du Mai, Diagnose, ganz ehrlich, das ist nur für die Krankenkasse. Ja, das ist einmal Schublade rein, Stempel drauf, damit die Krankenkasse bezahlt. Das bedeutet nicht, dass du die Borderline bist. Das bedeutet nicht, dass du die PTBS bist, sondern das ist einfach eine Sammlung an Symptomen, die du gerade hast, ja, die du jetzt gerade hast, die dich gerade in deinem Leben beeinschränken und beeinflussen. Und das kann sich verändern. Ne? Also das ist einfach nur ne, erstmal hier so kein Stigma, sondern es ist einfach erstmal das, womit wir arbeiten, was eben im klinischen oder dann auch im Coaching-Bereich einfach wichtig ist zu wissen. Und ja, magst du noch was dazu sagen, Jan? Sag gerade so aus.
Nee, ich wollte dir eher zustimmen. Mhm. Also ich für mich ist das, ich lese eigentlich so, ich weiß gar nicht, ob ich das so, für mich ist es so, ich lese die Anamnesen relativ selten, so, weil da steht ja im Prinzip nur das drin, was da drin stehen muss irgendwie. Ich möchte erstmal den Mensch kennenlernen, ich muss erstmal wissen, für mich sind die Ziele, die der Mensch hat, der vor mir sitzt, viel wichtiger als das, was irgendwie mit der Diagnose zusammenhängt, was wir dann eh im Lauf der Therapie bearbeiten. Ne? Also, wenn er da ist, dann gibt es genug Gründe dafür, dass er da ist. Und dann, oder sie. Und dann, es ist mir viel wichtiger zu wissen, also meine Frage ist eigentlich immer, Warum, also was wäre, wenn sie jetzt nach Hause, also wir siezen die PatientInnen, ne? Was wäre, wenn sie jetzt nach Hause gehen, das, wo sie sagen, ey, das geht mir so auf die Nerven, damit komme ich überhaupt nicht klar und ich will das ändern. Was wäre das, wenn sie heimgehen würden, was wird überhaupt nicht laufen? Und da kriegt man dann meistens die besten Ziele genannt oder die Motivation, das Wort Motivation besteht ja aus dem Wort Motiv. Also was ist mein Motiv, warum ich hier bin? Was ist eigentlich los? Und das rauszufinden ist viel mehr wert, als mir zwei Seiten irgendwelche ärztlich gestellten Diagnosen durchzulesen. Also so sehe ich das. Ne? Das kann jeder für sich machen. Ne? Eine gute Vorbereitung auf einen Klient oder eine Klientin ist auch super. Aber so habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ne? Und wenn ich möchte, kann ich immer noch meine Gedanken vertiefen, dann irgendwie, wenn ich Nachtdienst habe und Zeit habe, dann kann ich immer noch schauen, ob das, was ich mir denke, so passt für den Ansatz der Therapie, wie ich mit der Patientin starte.
Ja. Finde ich total schön, total menschlich.
Ja.
Ne, das ist ja auch ganz oft so Ängste, die ich höre, so ja, in der Klinik bin ich ja dann doch eh nur eine Nummer und ne, also es wirkt für mich, das, was du erzählst und wie du deinen Job lebst und wir können ja jetzt nur von dir sprechen,
ja, genau,
finde ich total, total menschlich, total cool.
Ja, und das erlebe ich auch in diesem Team, in unserem PED-Team und Therapeutenteam. Es ist super Mensch, es ist menschlich, es ist einfach, es menschelt sehr viel und das ist auch die DBT, ist eine sehr man versucht ehrlich zu sein, ne? Man versucht von sich auch was mitzugeben. Und ich finde es auch in der Traumatherapie extrem wichtig. Ich erwarte von dem Menschen ja echt viel, ne? Also oft sind es auch junge Frauen, die vor mir sitzen. Ne? Ich bin ein Mann, ich bin oft sowieso schon irgendwie negativ vorbelastet, ne? Allein weil ich ein Mann bin in einem, ne? der jetzt irgendwie in einem geschlossenen Raum mit der Patientin in dem Fall dann sitzt. Und da ist mir ganz arg wichtig, dass man erstmal versucht, sich kennenzulernen. Also wirklich, erstmal ist Beziehungsarbeit, wer bist du, wer bin ich? Ich erzähle natürlich auch was von mir, ne? Ich finde es immer so absurd, dass man von Menschen erwartet, sei jetzt mal kurz ein offenes Buch für mich, erzähl mal alles, was deine schlimmsten Gedanken und Erfahrungen sind, aber von mir selbst erzähle ich gar nichts. Und das finde ich, das passt nicht. So, das ist dann, wie kann ich dann erwarten, dass der andere gegenüber sich da irgendwie wohlfühlt? So, das kann ich nicht erwarten. Und in unserem Konzept, kann ja nur von dem sprechen, was wir machen, da ist dieses, gerade auch in der PTBS-Therapie, ist das Wohlfühlen, also dieses, ich fühle mich hier sicher, es muss nicht der Ultra-Safe-Place sein, aber zumindest weiß ich hier, hier ist gerade in Ordnung, was gerade um mich rum ist, wer hier vor mir sitzt, ich weiß, wer hier ist, ich weiß, wer da ist und so. Das ist ganz arg wichtig, um so eine Basis zu haben, um überhaupt sprechen und arbeiten zu können.
Wow, schön. Ja. Und stimme ich dir total zu, das ist auch das, was ich erlebe, ne? Dass gerade sehr, ich sag mal, freudsche geprägte Therapien, ne? Psychoanalyse, dass das ja wirklich sehr, sehr weit weg ist vom Menschen. Ne? Die therapeutische Distanz ist da ja auf Maximum,
ja.
Dass man ja wirklich so gut wie nichts über sein Gegenüber erfährt. Und da höre ich von vielen, dass sie das... dass es ihnen zwar irgendwie geholfen hat, weil sie da zumindest Raum und Zeit hatten zu reden und sie quasi nie unterbrochen worden sind. aber dass es schon irgendwie komisch war, weil man hätte ja auch mit einer Wand reden können.
Ja, im Prinzip ist natürlich diese Professionalität und der Abstand trotzdem wichtig, auch für mich selbst. Ne? Ich bin auch ein Mensch, ich gehe auch nach Hause abends und klar, es ist ein Bereich, wo es einem auch manchmal schwerfällt, abzuschalten. Ne? Und da muss es natürlich Grenzen geben, aber beidseitig. Und ich finde, wenn man die offen bespricht und sagt, hey, bis hierhin, ne, genauso darf meine Patientin, die ich betreue, darf ja auch sagen, wann ihre Grenze ist und so. Genauso handhabe ich das auch, wann meine Grenze dann da ist. Und in der DBT sprechen wir immer von so einer dialektischen Wippe. Das bedeutet, wenn der Patient, wenn ich merke, er geht einen Schritt zurück, also er verschließt sich eher, dann gehe ich nicht immer weiter drauf zu und frage und frage und frage, sondern ich gehe dann auch einen Schritt zurück. Und vielleicht sitzen wir dann einfach da und merken, jetzt gerade funktioniert es nicht oder jetzt gerade schweigen wir uns vielleicht mal kurz an und dann kommt wieder, hey, was ist denn eigentlich los? Und dann kann man wieder so aufeinander zugehen. Aber man versucht schon immer zu gucken, wo stehen wir gerade, ne? Also bin ich gerade vielleicht ganz weit weg oder sind Sie gerade ganz weit weg? Und dann guckt man, dass man sich wieder auf eine Ebene begibt, sodass kein Ungleichgewicht da ist. Und das funktioniert super, wenn man irgendwie erstmal eine Basis geschaffen hat. Ich mache es oft so, dass ich im ersten Gespräch sage, wenn wir nach 4 Wochen oder so, wenn ich hier was Schwarzes hätte, dann fände ich es cool, wenn sie es schaffen, mir das zu sagen. Weil das ist für mich so ein Zeichen, weil ich weiß nicht, ob du das kennst, oder vielleicht die Zuhörer auch, wenn man jemanden nicht kennt und der hat irgendwo hier irgendwo was hängen, dann fällt es einem ganz schwer, ist voll unangenehm, dem das zu sagen. Obwohl man gerne selber hätte, dass man das gesagt bekommt. Am Ende vom Gespräch merkt man dann im Spiegel auf der Toilette, oh shit, ich hatte hier so ein Korn hängen. Und mein Wunsch ist immer, dass man nach 3 Wochen oder nach 4 Wochen, dass derjenige mir das dann sagen kann.
Schön. Ja. Ja, auf jeden Fall so ein schöner Icebreaker.
Ja genau.
Okay, wir sind schon wieder von Kuchenbacken auf Arschbacken gekommen. Ich haue jetzt mal die erste Frage raus. Bitte. Eine ganz, ganz schöne. Da fragt jemand, ist eine PTBS heilbar?
Boah. Heilung, ich weiß nicht, ob Heilung das richtige Wort ist. Es ist auf jeden Fall, ich würde für mich sagen, also gehen wir jetzt mal weg von dem Klinischen oder so, ich würde sagen, es ist handelbar. Also es ist akzeptierbar und handelbar. Also wir reden bei uns oft von radikaler Akzeptanz. Radikal ist ein böses Wort, irgendwie so, klingt böse, aber von offenem Annehmen klingt irgendwie schöner. Also annehmen, was passiert ist und trotzdem weitermachen. Und es gibt so einen Spruch, auch wenn die Vergangenheit beschissen war, kann man, wenn du im Hier und Jetzt lebst, kannst du in Zukunft eine schöne Vergangenheit haben. Also das heißt, wenn einmal was, wenn irgendwie was in der Vergangenheit liegt, was echt schwer ist, damit umzugehen, dann kannst du es schaffen, das anzunehmen, dass das eben zu dir irgendwie zu deinem Leben dazugehört und trotzdem weitermachen und in Zukunft eine schöne Vergangenheit dir machen. Ja, also ich würde es eher als handelbar, nicht heilbar, weiß ich nicht. Ich würde es als handelbar bezeichnen. Ich finde es auch immer schwierig. Ich habe keine PTBS selbst und finde es da schwer, so eine klare Aussage dazu zu treffen. Also ich würde aber sagen, man kann auf jeden Fall lernen, mit dem, was passiert ist und mit dem, was das Ganze auslöst, umzugehen. Auf jeden Fall.
Handelbar finde ich schön. Schöner Begriff. Ich mag einfach ergänzen und ich finde, da passt es ganz gut, dass wir ja vorhin nochmal über Diagnosen gesprochen haben, über das ICD-10, da stehen ja all diese Diagnosen drin, ne? Das ist ja dieses schöne Manual von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, und da kann man auch einfach mal, also wenn ihr euch, die gerade zuhört, euch dafür interessiert, was ist eigentlich eine PTBS, was macht die aus, dann könnt ihr das einfach mal bei Google eingeben, ICD-10, PTBS, und dann kriegt ihr so einen kleinen Kriterienkatalog und da steht dann wirklich drin, meistens ist es so ein paar erste einleitende Sätze, und dann steht einfach drin, man muss mindestens 3 von diesen Kriterien haben und von diesen hier mindestens 2 und die hier seit mindestens einem halben Jahr. So, ne, also tatsächlich, wenn wir mal ganz platt vom Buch ausgehen, hat man eine PTBS nur so lange, wie man diese Kriterien hat. Das heißt, rein theoretisch ist eine PTBS heilbar, wenn du lernst, entweder mit den Symptomen umzugehen oder die Symptome mit der Zeit verschwinden, weil du mehr Skills hast, weil die Symptome gar nicht mehr so doll werden wie früher. Und eine schöne Definition von, in Anführungsstrichen, Krankheit, die ich mal, ich glaube, die war ganz, ganz am Anfang meiner HeilpraktikerInnen-Ausbildung, da wurde wirklich mal die Frage gestellt, was ist eigentlich Krankheit? Also ab wann ist jemand krank? Ne? Und da hat unsere Ausbilderin gesagt, naja, ab dem Moment, in dem du, entweder du selber oder die Menschen in deiner Umgebung leiden. Ne? Entweder leide ich oder ne, bei manchen psychischen Krankheiten ist eher so, dass jemand anders leidet und ich denke, bei mir ist eigentlich alles tutti. Ne? Aber der Leitfaktor ist ein riesengroßes Thema. Das heißt, wenn ich nicht mehr unter dem leide, was damals war, weil ich heute größer, älter, erwachsener bin, mehr Skills, mehr Ressourcen an der Hand habe, bin ich dann noch krank? Fragezeichen. Hm? Mhm. Und das ist ja das, was du gerade so schön gesagt hast, Jan. Die Vergangenheit können wir nicht ändern, aber wir können lernen, mit ihr umzugehen. Wir können lernen, sie zu handeln. Wir können lernen, sie anders zu betrachten.
Ja, ja. Und wir können uns in Zukunft eine schöne Vergangenheit machen, eine neue.
Das ist so schön. Den Moment, den Satz muss ich mir irgendwo einrahmen. Ja. schön.
Ich hoffe, die Frage ist damit einigermaßen beantwortet, aber ja, ich denke schon.
Ich kann da auch gerne einfach noch aus meiner Erfahrung was teilen.
Ja, gerne.
Und zwar, ich habe ja selber eine PTBS-Diagnose gehabt und ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, wenn ich heute nochmal mich diagnostizieren lassen würde, ob da jetzt nochmal jemand ein Häkchen drunter machen würde. Ne? Aber ich ich sehe, dass ich die Symptome, unter denen ich gelitten habe, die für mich schwierig waren, ne, Flashbacks und Albträume und Schlafstörungen, dass die nicht mehr da sind. Mhm. Also sie kommen immer mal wieder, ne? Es ist und gleichzeitig ist das menschlich. Also jeder Mensch hat mal, kann mal nicht schlafen und hat mal irgendwie in Anführungsstrichen Flashback an eine blöde alte Situation. Ja. Ne? Nur dass ich mir sehr bewusst darüber bin, dass es bei mir eben auch ein Traumasymptom mal war und werden könnte. So, und deswegen bin ich dadurch, dass ich jetzt eben heute viel mehr Skills und Ressourcen habe, einfach sehr achtsam, wenn sowas aufkommt, dass ich schaue, okay, ist das jetzt was Einmaliges oder wiederholt sich das? Wenn sich das wiederholt, weiß ich, was ich dann tue. Und im allergrößten Notfall mache ich mir dann nochmal einen Notfalltermin bei meiner Therapeutin, die sagt, ey Mai, die Türen stehen dir offen, wenn du nochmal irgendwo einen Zwischentermin brauchst, ich bin da.
Ja.
Ne? Und deswegen ist so, wo ich sage, genau, die Frage ist, was ist Heilung? Ja, wegmachen kann es niemand. Also das ist eher wie eine große Wunde, ne? Wenn du irgendwann mal eine Fleischwunde hattest oder der Knochen gebrochen war, so wie früher wird er nicht. Wird er einfach nicht. Punkt. Da wird eine fette Narbe sein, der Knochen ist vielleicht nicht so ganz so schön zusammengewachsen, aber du kannst damit leben. Und zwar meiner Meinung nach unglaublich gut eines Tages. Wenn du dafür bereit bist und wenn all die Schritte da waren, wenn du genug Unterstützung hattest, und wenn du noch nicht an dem Punkt bist, dann sage ich auch nicht selber schuld, sondern dann hast du einfach noch ein bisschen Weg vor dir.
Genau, dann hast du einfach noch ein bisschen Zeit und kannst dann, jeden Tag kann man neue Entscheidungen treffen und man kann jeden Tag, im Prinzip an einem Tag kann man jede Situation neu entscheiden, ob man sich einem Gefühl stellt, sei es das, oder ob man irgendwie, was verändert in seinem Leben oder nicht, das kann man jeden Tag neu entscheiden. Also da ist Druck, glaube ich, das schlechteste Mittel, das man benutzen kann.
Schön, wow. Da haben wir lang rum philosophiert, aber ist auch eine große Frage.
Ja,
ist
eine schwierige, ja, eine große Frage, ja.
Bei der nächsten Frage weiß ich gar nicht so genau, wie viel du uns da mitgeben kannst, aber vielleicht hast du trotzdem den einen oder anderen Tipp. Es geht nämlich ganz grundsätzlich um Psychiatrien. Woran erkenne ich eine gute Psychiatrie?
Auf jeden Fall nicht an den Google-Bewertungen, weil ich kann nur ausschließen, weil ich weiß, das ZI zum Beispiel ist nicht gut bewertet so.
Okay.
Da geht es wahrscheinlich, also das ZI ist ja riesig groß mit sau vielen Stationen und natürlich gibt es auch geschlossene Stationen oder Stationen wie eine innere Aufnahme oder sowas, eine Krisenaufnahme, wo nachts Leute eingeliefert werden, die da auf gar keinen Fall sein wollen und die dann auch auf gar keinen Fall irgendwie ein gutes Wort darüber verlieren werden. Also ich würde nicht auf Google-Bewertungen gehen, weil wir haben so Feedbackbögen bei uns, die man am Ende bekommt oder auch Feedbackrunden von PatientInnen so, die meisten kommen einfach mehrmals zur Therapie, was ja bedeutet, dass es wohl in irgendeiner Form entweder super gut geholfen hat oder die Leute auch irgendwie die Atmosphäre gepasst hat. Deswegen würde ich das ausschließen und würde versuchen.
Ich habe gerade mal aus Neugierde geguckt. Ihr habt 2,9 Sterne.
Ja, genau. Also krass, der Trend ist natürlich nach oben. Wir sind jetzt bei, ich glaube, hätten wir jetzt von unserer Station so ein eigenes Ding, dann würde das bestimmt anders aussehen. Deswegen, also wenn man da, Kliniken sind ja oft echt groß und man muss auch immer, man kann auch mal bei sich selbst reinhören, wer macht eine Bewertung, ne? Wann macht man eine Bewertung? Also entweder wenn was ultimativ gut ist, dann aber auch nur, wenn ich wirklich mir Zeit nehmen will und den Leuten irgendwie helfen will, oder wenn was echt schlecht war, dann mache ich es auch. Und deswegen, also da würde ich eher keinen Wert drauf legen. Ansonsten ist es bei uns ganz viel über also oft kennen sich die Leute untereinander über Instagram oder irgendwelche Social Media Kanäle und tauscht da, herrscht so ein Austausch, ne? Warst du schon mal da und da? Und da werden, glaube ich, intern sehr viele Empfehlungen ausgesprochen. Ich bin in diesen Gruppen nicht drin, aber ich weiß, dass sehr viele auf Empfehlungen kommen. Also, ne, dass es ganz viel einfach über Erfahrungen von PatientInnen selbst geht. Ne, dass einfach, dass man da, wenn man da irgendwie ein Netzwerk hat, dass man da fragen kann. Und ansonsten würde ich mir die Station, wenn möglich, einfach mal anschauen, wenn das in Frage kommt. Ne? Wenn das jetzt von der Fahrt her oder wenn es von dem Konzept her das ist, was einen sehr interessiert, dann einfach mal so ein Erstgespräch machen, eine Diagnostik machen oder eben halt sich die Station erstmal anschauen, gucken. So würd ich's machen, ja.
Schön, ja. Die Möglichkeit finde ich total cool, da einfach im Kopf zu haben, hey, das ist auch ein Anführungsstrichen stinknormales Krankenhaus und man kann nochmal vorbeischauen und gucken und nicht irgendwie, oh Gott, das ist jetzt die Psychiatrie und
ja genau, man muss es natürlich mit einem Termin oder so machen, ne? Jetzt so einfach so, das wäre ja auch schwierig dann für die Leute, die gerade bei uns auf Station sind, wenn da die ganze Zeit Leute rein und raus kommen. Aber so hast du es auch nicht gemeint, ich habe das schon, so habe ich das schon verstanden. Aber genau, einfach, ich würd erstmal, auch wenn ich keine anderen Kliniken kenne, ich würde erstmal nichts ausschließen. Das wäre meine Antwort auf die Frage. Also ich würde nichts ausschließen, sondern würde schauen, was ist für mich das, was mir persönlich am besten helfen wird, wahrscheinlich vom Konzept her, von der Art und Weise her. Wenn man schon eine Auswahl hat, dann würde ich gucken, was kommt für mich vom Umkreis her, vom Radius in Frage. Möchte ich das ambulant oder möchte ich das stationär machen? Das ist ja auch nochmal ein großes Kriterium, weil wenn es weiter weg ist, dann ist naheliegend, dass ich es eher stationär mache. Wenn man es schafft, macht ambulant immer Sinn, weil man dann halt viel mehr in diesem Übungsfeld ist, in dem man, wo letztendlich auch alles geübt werden soll, also in seinem privaten Umfeld. Und dann würde ich mir es anschauen. Und ich persönlich, wie ich das mache, ich lasse mein Bauchgefühl dann meistens entscheiden, wenn ich jemanden vor mir sitzen habe.
Schön. Ja. Das ist sehr schön. Da fragt jemand, wie kriege ich das jetzt formuliert? Das sind so diese kurzen Insta-Fragen teilweise, ne? Wo irgendwie so super
mit
kurz
sein, der Box. Ja.
Genau. Oder wo die sich sehr, sehr kurz halten. Ja. Im Prinzip geht es um die K-PTBS, also die komplexe PTBS, ob die auch behandelt wird bei euch und so ein bisschen die Verwunderung darüber, dass sie quasi aktuell kaum irgendwo benannt und mitgesprochen wird und die Frage, ob die quasi immer dabei ist, wenn man PTBS sagt, dass eigentlich auch die K-PTBS gemeint ist.
Ist jetzt, habe ich gar keine so richtige Antwort darauf. Ich würde pauschal sagen, dass auch die K-PTBS, also so habe ich die Diagnose, also so da ich mir die Diagnose in den Akten auch nicht unbedingt anschaue, aber mir hat auch noch niemand die Diagnose als K-PTBS benannt. Okay. Aber wir behandeln alle Formen von PTBS. Das kann ich schon so sagen. Also egal, wie lang das zurückliegt, wie häufig eine Traumatisierung vorgefunden hat, über welchen Zeitraum, da gibt es keine Pauschal, wo wir sagen, oh, das ist jetzt passt jetzt nicht. Außer man würde eben am Anfang gemeinsam mit dem Therapeuten entscheiden, das ist für unser Konzept nicht das Passende. Ne? Mhm. Wenn es einfach gerade eine Baustelle ist, die wir eben nicht leisten können. Ne? Wenn zum Beispiel, jetzt als Beispiel, was jetzt nichts damit zu tun hat, aber wenn eine komplexe Anorexie aktuell im Vordergrund steht, die wir nicht behandeln können und die auch ganz viele Mitpatienten triggern würde, dann ist was, wo man sagt, okay, wir machen eine Pause, erstmal wird ein Fokus darauf gelegt, woanders vielleicht, und dann kommt man zu uns zur Therapie, um das zu machen, ne? Um eine Traumatherapie oder so zu machen. Aber ich habe da bis jetzt in meinen 2,5 Jahren noch keinen Unterschied gesehen und es wurde niemand wegen einer komplexen oder nicht komplexen PTBS behandelt.
Okay.
Ja, schön. Also ich glaube einfach, dass es dann wahrscheinlich daran liegt, dass es nicht differenziert dargestellt wird. Wir sind auch für K-PTBS, sondern da würde ich wiederum auch mit meinem Therapeuten schauen und einfach vielleicht mal der Therapeut oder gemeinsam mit dem Anrufen fragen, inwiefern, was man da braucht, um da Therapie machen zu können oder was eben da die Aufnahmekriterien sind.
Mhm.
Ja.
Ja, passt. Eine recht lange Frage. Ich lese sie einfach erstmal in Ruhe vor und dann kannst du da drauf eingehen. Okay. Also auch hier wieder, ich benenne bei keinen von den Sachen hier einen Namen, ne? Es sind alle anonym eingereicht.
Ja.
Und hier fragt jemand, eine sehr konkrete Frage, die mich enorm quält. Ich habe seit 18 Jahren neben der PTBS enorme soziale Ängste, aggressive Hemmungen, kann mich nicht abgrenzen und kann mich, wenn überhaupt, nur alleine einigermaßen entspannen. Gibt es in so einer Psychiatrie auch Einzelzimmer, wenn man es braucht? Oder wird man stattdessen dann aufgefordert, so starke Medikamente zu nehmen, dass man es als Soziophobiker irgendwie aushalten kann, keinen Rückzugsort nur für sich zu haben? In Klammern, so starke Medikamente möchte ich nie wieder nehmen müssen. Ich habe viel ausprobiert und die Nebenwirkungen sind beschissen und langzeitig nicht förderlich, wenn es darum geht, sich selbst zu regulieren. Erschöpfte Sympathikotonus. Grüße.
Sehr cool. Also sehr coole Frage und ich finde es super, wenn du es schaffst, deine Angst oder die Sorge, die du hast, so genau zu benennen, weil das ist dann wahrscheinlich auch einfach wirklich was dich daran hindert, irgendwie eine Therapie zu beginnen oder so. Also zunächst mal wird bei uns, wir sind wiederum, wie ich schon gesagt hatte, eine offene Station. Also du musst bei uns keine Medikamente nehmen, wenn du das nicht möchtest. Und es wird alles in Absprache mit den Ärzten. Am Anfang hat man ein Gespräch mit einem Oberarzt, wo man die aktuelle Medikation einfach übernimmt, vielleicht von davor, die man davor schon hatte, oder eben gemeinsam bespricht, was ist für was, was benutze ich für was. Und dann wird jede Woche, gibt es eine Visite, wo auch Medikamente neu besprochen werden. Ne? Man hat immer die Möglichkeit, sich ärztlich vorzustellen und zu überlegen, was mache ich, was gucken wir an der Medikation oder so. Aber da wird nichts einfach entschieden und dann ist es in dem Tablettendispenser und es wird dann eingenommen. So läuft es auf gar keinen Fall. Also wir haben zwei Einzelzimmer, das ist bei uns so krankenkassenmäßig, ne, wenn man Privatpatient ist, hat man Anrecht auf diese Zimmer. Da gibt es so privat mit Wahlleistung und so, dann kann man diese Einzelzimmer bekommen. Also da geht da auch um Finanzielles, ne? Wer einfach den Anspruch darauf hat. Ansonsten sind es eben zwei Bettzimmer, die man hat. Also ich find's schade, wenn du kategorisch dann sagst, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Ne? Ich würd dich eher dazu einladen, das zu probieren und zu gucken, ob du gemeinsam mit unserer Unterstützung das eben schaffen kannst, in einem Zweibettzimmer zu schlafen. Was nicht bedeutet, dass du keine Ruhezeiten hast oder nicht Möglichkeiten hast, dir auch andere Räume sozusagen zu reservieren, um dann dich auch tagsüber mal zurückzuziehen. Ne? Wir haben verschiedene Räume oder auch eine Terrasse oder so, wo man sich einfach auch mal einbuchen kann oder so, einfach um einen Rückzugsort zu haben, wenn im Zimmer eben kein Platz ist. Und ansonsten kann man eben auch mit seiner Mitpatientin oder mit seinem Mitpatienten, also mit seiner Mitpatientin, ne, bei uns wird nicht gemischt Männer und Frauen in einem Zimmer, sondern Frauen in einem Zimmer und Männer in einem Zimmer. Wobei es fast nur weibliche PatientInnen sind, die wir haben meistens. Da kann man sich auch absprechen, dass man sich gegenseitig eben so einen Plan macht, ne? Wann hast du mal 2 Stunden Ruhe im Zimmer und wann ich, ne? Also da geht es viel über Absprachen. Also ich würde dich einladen, das zu versuchen, auch in einem Zweibettzimmer. Und ansonsten ist es so, gerade soziophobisch, also wir haben natürlich viele Gruppentherapien, aber wir haben ganz viel Erfahrung damit, dass Menschen große Schwierigkeiten in Gruppen haben. Und da sind wir sehr geschult dafür und eben auch da wird viel pädagogische Arbeit geleistet, um diesen Start in dieses ganze Gruppengefüge dir als dann Patientin von uns zu erleichtern. Ne? Sei es durch die Patenschaft, sei es durch den Bezugspfleger, der dann in der ersten Woche nochmal irgendwie intensivere Gespräche mit dir führt, um zu schauen, dass du da einen guten Start hast und irgendwie in die Gruppe auch dich einfinden kannst. Genau, und ansonsten gibt es immer die Möglichkeit, jeden Raum, jede Gruppe zu verlassen. Da ist nichts abgeschlossen, da ist nie die Tür zu, sondern wenn sie zu ist, dann nur, dass einfach keine Geräusche von außen reinkommen, aber sie ist immer von innen öffentlich. Das heißt, du kannst immer raus und immer für dich sorgen und dir deine Ruhephasen nehmen. Und dann kann man eben auch schauen, nach 2 Wochen, ist es was für mich oder klappt's oder ist es nichts für mich. Ja, genau.
Schön. Also finde ich sehr, sehr schön, auch wenn schade, dass es kein Einzelzimmer gibt als nicht PrivatpatientIn, aber finde ich sehr ermutigend, sehr empowernd. Ich hoffe, Jans Antwort konnte dir, liebe Fragestellerin, ein bisschen helfen.
Ja, hoffe ich auch.
Es gibt noch eine Frage zum Thema Selbstverletzung. Wie geht ihr in eurem stationären Setting mit selbstverletzendem Verhalten um? Gibt es da Konsequenzen und/oder Versorgung?
Ja, wir gehen damit, also das ist bei uns, ich will jetzt nicht so ein Wort wie Alltag oder so nehmen, aber gehört dazu, es ist eins dieser Kriterien, wie du es vorhin genannt hast, ist irgendeine Art, bei Borderline zum Beispiel ist eins dieser ICD-10-Kriterien eine Form von selbstschädigendem Verhalten. Das sind oft Selbstverletzungen beispielsweise. Bei uns wird es dann zum Beispiel auf dieser Tagebuchkarte, die ich vorhin genannt habe, wird es als Problemverhalten gelabelt, also ein Verhalten, das eben dysfunktional ist, dass man, vor allem wenn man am Anfang kommt, können wir ja nicht davon ausgehen, dass derjenige jetzt weiß, wie gehe ich sonst damit um. Ne? Wir wollen ja erst im Lauf der Therapie versuchen, alternative Verhaltensweisen zu zeigen und Möglichkeiten bieten. Unser Ziel ist es eigentlich nie zu sagen, ey, nach der Therapie keine Selbstverletzung mehr oder so, sondern wir versuchen einfach alternative Möglichkeiten zu setzen, dass jeder in jeder Situation, jeder Mensch einfach neu entscheiden kann. ne, neu entscheiden kann, möchte ich jetzt irgendwie meine alte Verhaltensweise nehmen oder nehme ich eine neue, die ich hier gelernt habe, die vielleicht langfristig sinnvoller ist. Und der Umgang damit ist im Prinzip, wenn das als Problemverhalten gelabelt ist, dann wird die Wunde versorgt. Ne? Wenn wir jetzt von zum Beispiel einer Schnittwunde sprechen, dann wird die versorgt. Bei uns, wir sind Heilerziehungspfleger und die Gesundheits- und Krankenpfleger, wir versorgen die Wunde, machen eine Erstversorgung. Außer wenn es genäht werden muss, dann wird es ins Klinikum, also fährt man mit dem Taxi ins UMM, ins Klinikum und fährt dann wieder zu uns zurück. Und die Konsequenz davon ist, dass man, das ist aber keine negative Sache, sondern das ist was Positives im Prinzip für einen selbst, weil man schreibt dann eine Verhaltensanalyse, also man guckt, was ist eigentlich passiert, was war der Auslöser, was waren vielleicht labilisierende Bedingungen, also habe ich schlecht geschlafen, hatte ich einen Albtraum, habe ich nichts gegessen an dem Tag, was ist bei mir gedanklich eigentlich passiert. Also waren vielleicht meine Grundannahmen, meine Monster, nennen wir das bei uns, aktiv. Also was hat mich dazu hingeführt, dass ich nicht mehr damit klargekommen bin? Und was sind so die Folgen für den kurzen Moment und was sind die Folgen langfristig? Das ist oft so, dass im kurzen Moment eine ganz große Entlastung da ist, langfristig aber auch ganz viel Scham irgendwie mitspielt und so ein Gescheitertsein, so Mist, jetzt habe ich den alten Weg genommen, den ich eigentlich nicht mehr will. Und dann geht es ganz viel um eine Lösungsstrategien, fürs nächste Mal, wenn es eben nochmal so eine Situation gibt und Präventionsstrategien, wie man eben da das nächste Mal auch vorbeugen kann. Hm. Und dann noch eine Wiedergutmachung, meistens dann für sich selbst. Also ne, man hat sich ja selbst geschadet und dann ist es, finde ich, auch nur fair, sich selbst dann auch wieder in irgendeiner Form was Gutes zu tun. Ne? Und vielleicht auch Menschen, die da irgendwie dann mit involviert waren. Ne? Also vielleicht sei es der Mitpatient, der das mitbekommen hat, dass man eben da irgendwie das klärt. So. Genau, aber so ist der Umgang damit, ne? Und ich denke, das kann man so stehen lassen, genau. So wird damit umgegangen.
Finde ich total schön. Also mein erster Gedanke war, ne, und ich habe ja wirklich einfach, ich kenne das Thema ja einfach nicht so, wie ihr damit arbeitet, dass dann irgendwie eine Strafe kommen würde. Ne? Boah, du hast dich jetzt schon wieder selbst verletzt, jetzt gibt es irgendwie einen auf den Deckel und wir nehmen dir jetzt irgendwie Privilegien weg oder so.
Nee, ich glaube, da ist für jemanden, der auch irgendwelche, also ich finde, es ist halt nicht nur selbstverletzendes Verhalten, ne? Es sind verschiedene Problemverhalten, die es eben gibt. Das gehört einfach zu bei uns dazu, dass wir wissen, wenn jemand kommt, dass er irgendeine Form hat, wie er diese intensivsten Gefühlszustände beendet. Und da wissen wir, damit umzugehen, und da finden wir vom Konzept her, ist eine Strafe auf jeden Fall das Falsche. Deswegen ist diese Verhaltensanalyse auch definitiv nicht als Strafe anzusehen. Manche PatientInnen sehen das als Strafe, weil sie dann halt sowas ausfüllen müssen. Aber im Prinzip, wenn wir die Situation einfach so stehen lassen würden, dann passiert die nächste Situation und man weiß, man hat sozusagen nichts daraus gelernt oder hat sich keinen Schluss daraus gezogen, sondern man macht einfach wieder so weiter. Und das soll uns gemeinsam eben helfen, mit dem Patienten zusammen rauszufinden, was war eigentlich los. Und da arbeiten wir eben mit sowas wie Verhaltensanalysen oder sowas, wo wir eben schauen, wie wir das nächste Mal besser in den Griff kriegen können.
Total schön, zukunftsgerichtet, anstatt irgendwie da nochmal mit der Peitsche drauf.
Ja, genau. Das Einzige, was man noch sagen muss, um die Frage nochmal zu beantworten, es ist ein Unterschied, wenn man zum Beispiel das auf Station macht, also sich auf Station selbst verletzt, weil man dadurch wieder dann diese gefährlichen Gegenstände, dann sind wir bei so einer Regel, diesen gefährlichen Gegenstand auf der Station hatte, was natürlich für sich selbst und für Mitpatienten wiederum schwierig ist. Und da gibt's dann schon eine andere Konsequenz, das darf man sich einmal erlauben, aber bei einem zweiten Mal gibt es dann so, wir haben sowas wie ein Timeout, da ist man dann 24 Stunden zu Hause. Also man muss 24 Stunden die Station verlassen, bekommt dann verschiedene Aufgaben und dann kommt man wieder und dann wird geklärt, okay, so jetzt hast du deine zwei Ausreißer sozusagen gehabt, ne? Zweimal so das Konzept, also gegen die Stationsordnung verstoßen sozusagen. Ich finde, das ist auch wichtig, weil sonst bei 26 Leuten und sonst geht... würde das nicht so offen und so locker in Anführungsstrichen funktionieren. Ne, ja, deswegen, total. Also das ist schon dann der Unterschied, den man noch machen muss, ob man das auf Station mit einem gefährlichen Gegenstand macht. Das ist dann schon wird nochmal anders geregelt. Aber der Umgang damit persönlich, emotional und menschlich ist der gleiche. Also da wird keiner dafür irgendwie bestraft, auch sei es durch Verhalten von uns oder so. Wir gehen da ganz, ganz normal damit. Und für uns ist das beruflicher Alltag.
Mhm. Finde ich total gut. Also, dass das war, ne, dass ihr da so ganz, ganz klar.
Ja,
ganz,
professionell würde ich den Umgang einfach nennen. Ne? Würde ich den Umgang einfach nennen. Hm. Ja.
Da fragt jemand, wie viel Zeit für einen Aufenthalt denn sinnvoll ist.
Du meinst von den insgesamt?
Von wahrscheinlich. Dem ganzen,
ja, genau. Also die volle, ich würde, also wenn man noch keine DBT-Vorerfahrungen hat und vielleicht auch noch keine PTBS-Therapie gemacht hat, je nachdem für was man halt kommt, auf jeden Fall die 12 Wochen, weil dann gibt es weniger Stress. Ne, man muss ja auch davon ausgehen, da der Einzeltherapeut ist vielleicht mal, hat eine Fortbildung oder ist vielleicht mal eine Woche krank oder so, dann hat man eine Vertretung, mit dem hat man aber noch nie unbedingt gesprochen. Das heißt, dann wird es eher so eine oberflächliche Sache sein. Also dann verliert man eine Woche, ne, oder so. Also ich finde 12 Wochen schon sinnvoll. Hm. Auf jeden Fall. Dann hat man keinen Stress und kann auch entscheiden, man kann auch früher gehen. Ne? Also man kann auch, wenn man sagt, ich habe nach 9 Wochen meine Ziele erreicht, da muss man nicht 12 Wochen bleiben. Das ist ja das Gute bei uns. Das ist immer wirklich einfach in Absprache. Das Einzige, was wir nicht möchten, sind so impulsive Handlungen. Deswegen, wenn jemand sagt, ey, ich möchte jetzt hier sofort gehen, dann gibt es schon so die Idee, dass man 24 Stunden eine Bedenkzeit sagt, also ich möchte gerne nochmal drüber nachdenken, will ich das jetzt oder will ich das nicht, dann hat man nochmal ein Gespräch mit dem Therapeuten und dann entscheidet man, hören wir auf oder machen wir weiter oder so. Also die Möglichkeit gibt es auch einfach früher abzubrechen. Mhm. Ja, also im Prinzip fängt man bei uns an und sagt, ich möchte es jetzt für 12 Wochen machen. Außer man sagt, ich habe jetzt in 6 Wochen beginnt mein Job, ne, also meine Ausbildung beginnt oder so und ich will gerne vorher noch eine Standard-DBT-Therapie machen. Das sind dann individuelle Absprachen.
Okay, aber das heißt, wenn man früher die Ziele erreicht hat, dann ist das kein Abbrechen, ne? So, boah, ich habe es nicht gepackt, sondern es ist einfach ein früheres Beenden, weil Ziele sind ja erreicht, mir geht's gut.
Solange das in Ab, also ich finde immer, wenn man das Ende irgendwie gut macht, also wenn man auch versucht, irgendwie, wenn man das in Absprache macht, eben nicht impulsiv einfach geht, sondern wenn man das in Absprache irgendwie macht, dann stehen einem halt auch immer noch mal viel mehr Türen im Leben offen. Das ist auch, finde ich, was man für sein eigenes Leben so machen sollte, ne? Dass man einfach schaut, kriege ich das irgendwie rund und so kann ich mir dann vielleicht auch für die Zukunft Türen offen halten. Ne?
Mhm.
Genau.
Schön.
Ja.
Jemand anders fragt, ob du Erfahrungen mit KlientInnen mit Migrationshintergrund hast und ob da in der Zusammenarbeit oder in der Therapie irgendwie was anders ist, besondere Situationen, besondere Erinnerungen jetzt bei dir ganz persönlich da sind.
Erfahrungen habe ich, ja. Auch mit Sprachbarrieren, also auch mit, wir haben auch Konzepte in leichter Sprache, also auch vereinfachte, also vereinfacht dargestellt. Also die Türen stehen für jeden offen. Also die Frage war ja jetzt gar nicht, ob man sich dann trauen kann zu kommen. Das war ja gar nicht die Frage eigentlich. Aber im Prinzip geht es ja schon irgendwie mit einher, ne? Ob es da Probleme gibt, wenn man irgendwie einen Migrationshintergrund hat oder so. Gibt es überhaupt nicht. Ich finde, Mannheim ist da auch ein gutes Beispiel, gerade in dem Viertel, wo das ZI liegt. Wir sind eine weltoffene Stadt, sehr international. Also solange wir im Gespräch man muss sich natürlich schon irgendwie verstehen können. Ne? Das ist schon Grundvoraussetzung, weil es einfach eine Gespräch, es läuft ganz viel über Gespräche, über Reden, über miteinander sprechen und den anderen irgendwie verstehen. Mhm. Aber auch, wir hatten schon PatientInnen mit wirklich Sprachbarrieren, mit der deutschen Sprache auch. Und das hat auch funktioniert. Ne? Da geht es dann einfach darum, gemeinsam mit dem ganzen Team wird einfach besprochen, wie können wir demjenigen eine gute Therapie anbieten, beziehungsweise können wir da eine gute Therapie anbieten und wenn ja, wie können wir das machen? Und dann werden, wenn es geht, immer individuelle Wege gefunden. Also bis jetzt in meiner Zeit, in den 2,5 Jahren, wurde nie wegen irgendwie Migrationshintergrund irgendwie was sowohl auf Patientenseite als auch auf unserer Seite abgebrochen oder so. Und besondere Erfahrungen, ich habe eigentlich nur eine sehr gute Erfahrung, und zwar sind das Rezepte, die ich mittlerweile echt oft koche. Das ist afghanisch, habe ich sehr viel kochen gelernt. Und die Rezepte, wenn wir gemeinsam mal kochen am Wochenende oder so, wenn wir halt mehr Zeit haben oder so, da ist ganz viel hängen geblieben. Also wenn man mich nach einer Erfahrung mit einem Patientin mit Migrationshintergrund fragt, dann wäre das, was mir als erstes in den Kopf kommt, das leckere Bamia, ist ein afghanisches Essen.
Wow, schön.
Ja.
Essen ist immer gut.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Mm. Okay, eine auch wieder etwas längere Frage. Ich lese erstmal.
Ja.
Liebe Mai, lieber Jan, ich war mal in einer Klinik als Jugendliche und habe es als sehr belastend irritierend wahrgenommen, dass das Team in ihren Sitzungen über mich geredet hat und ich nie wissen durfte, wie sie mich einschätzen oder was sie da über mich reden. Es war immer das ganz große Geheimnis. Das hat mich sehr getriggert, weil es bei innerfamiliärem Missbrauch gerade um so Themen wie Geheimnis und nicht vorhandenes Vertrauen geht. Ich dachte mir, es geht doch hier um mich. Warum darf ich zum Beispiel meine eigene Diagnose nicht wissen? Oder warum bekomme ich nicht gesagt, was für ein Medikament das genau ist und wofür es mir helfen soll? Mich würde sehr interessieren, was er für Erfahrungen gemacht hat, beziehungsweise sie mit Transparenz und Schweigepflicht im Team und mit Patientinnen umgehen. Vor allem auf der Traumastation. Ganz liebe Grüße und vielen Dank fürs Lesen.
Ja, danke für die coole Frage und für die auch detaillierte Frage. Und erstmal tut mir leid, dass du da so Erfahrungen machen musstest, ne, dass du da irgendwie auch wiederum, wie vorhin schon mal so angedacht, so irgendwie rauskam, so Dinge genommen hast, Medikamente oder so, und da irgendwie nicht wusstest, was da gerade los ist. Das ist bei uns nicht so. Meine Erfahrung ist so, dass die DBT eben sehr transparent ist, auch unser Team sehr transparent ist. Wir haben jede Woche, hat sowohl das Traumateam als auch das Standard-DBT-Team eine Visite. Und da sitzen die Therapeuten von Team, also ich bin in Team 1, ne, um das einfach jetzt mal, damit ich es nicht erklären muss, sitzt jemand von der Pflege dabei, die Therapeuten, ein Sozialarbeiter, der auch bei uns auf Station ist, das habe ich noch gar nicht gesagt, wo man eben viel auch so. Viele brauchen ja Unterstützung bei so Ämtergängen oder so, ne? Oder vielleicht auch, wenn es um die Wohneinrichtung geht, ne? Viele wohnen nicht mehr zu Hause, sondern in irgendwelchen betreuten Wohneinrichtungen. Und da haben wir auch einen Sozialarbeiter, der da auch Veränderungen unterstützt, ne? Und da auch ganz viele Anträge mit ihnen schreiben kann und so. Genau, der sitzt da mit drin und ein Oberarzt. Und in den Visiten wird immer transparent gemacht. Aus dem Einzel wird erzählt, was machen wir gerade im Einzel. Aus der Bezugspflege wird erzählt, was machen wir gerade in der Bezugspflege. Der Sozialdienst berichtet, was gerade gemacht wird. Ein Arzt berichtet, was gerade medikamentös ausprobiert wird oder was gerade irgendwie, ob es irgendwelche Fragen gibt. Da hat immer der Patient, die Patientin Möglichkeit, auch irgendwie Anliegen zu stellen, ne, in der Visite zu sagen, hey, das und das stört mich gerade oder das und das habe ich mir für die Woche vorgenommen. Also ich kann es mir eigentlich nicht unbedingt transparenter vorstellen. Ich würde eher sagen, dass es manchmal für die Patienten komisch ist, dass dann über sie geredet wird, während sie dabei sind. Aber das ist ja in dem Fall wäre ja das ja das, was du dir dann wünschen würdest. So ist es. Und da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, ne, dass dann irgendwie mit einem im Raum irgendwie über einen geredet wird. Aber das ist eben gleichzeitig auch dieses offene, ehrliche, ne? Also es passiert eben nichts hinter deinem Rücken, gar nichts. Also und wenn du das Gefühl hast, es passiert was hinter deinem Rücken, dann gibt's eben den PED, der immer da ist. Also ich bin jetzt nicht immer da, aber irgendjemand von uns arbeitet immer. Also wir sind immer mindestens zu zweit, die im Dienst sind.
Und, PED sind ihr Bezugspfleger, richtig?
PED ist Pflege- und Erziehungsdienst. Also das ist komplett mein Team sozusagen. Die Bezugspflege, also ich bin ja nicht immer da, wir arbeiten ja Schicht, aber es sind immer zwei Leute da. Und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, hey, was wurden da eigentlich gerade, was nehme ich denn gerade für Medikamente, dann gehe ich hin und frage und dann kriegt man das sofort gesagt. Also dann kann man, wenn man will, kriegt man es sogar ausgedruckt. Also genau. Und wenn man nochmal wissen will, was ich in meinem Bezugspflegebericht dokumentiert habe, weil ich das Gefühl habe, ey, Herr Grünge, Sie haben mich da ganz falsch verstanden, dann kann man mich einfach fragen. Also man kann, bei uns ist es wirklich sehr, sehr offen. Und ich kann es mir eigentlich nicht unbedingt transparenter vorstellen. Ich glaube, man muss eher lernen, mit der Transparenz umzugehen.
Ne? Total. Ja. Wow. Finde ich mega cool. Also das ist ja mal so voll die Gegenwelt zu dem, was sie erlebt hat, die uns das geschrieben hat.
Ich finde es auch nur fair, deswegen tut es mir so leid, dass du da so Erfahrungen machen musstest, aber ich finde das so, wie wir das machen, finde ich das auch nur fair, weil nur so kann der Mensch ja selbst entscheiden, will ich diese Veränderung mitgehen oder nicht, weil sonst, wenn ich schon über das Hindernis drüber springe, aber der andere noch vorm Hindernis steht und ich ihn dann so versuche rüberzuziehen und er dann so drüber stolpert, das bringt keinem was. Dann warten wir lieber gemeinsam, entweder warten wir gemeinsam vorm Hindernis oder wir springen gemeinsam drüber, aber nicht, dass einer vorgeht und der andere nicht. So, das, und wenn das so über einen weg entschieden wird, so das, das sind auch Erfahrungen, die man vielleicht schon mal gemacht hat, die man nicht nochmal machen will. Dass Dinge einfach entschieden werden und man die einfach machen muss. So, das, ist das, wäre komplett kontraproduktiv zu dem, was wir eigentlich leben wollen so oder darbieten wollen. So. Ja.
Hm.
Genau.
Schön, danke dir. Dann haben wir noch eine Frage, die muss ich auch gerade mal kurz ausformulieren von den Stichworten. Wie kann ich mit ungesunden Essverhalten umgehen? Ich merke, auch wenn ich eigentlich heutzutage stabil bin und auch nie eine Diagnose in der Richtung Essstörung hatte, dass wenn mich Dinge triggern und ich merke, das hat mit meiner PTBS zu tun, dass ich dann anfange, das übers Essen zu kompensieren. Sei es entweder fressen, also wirklich viel zu viel, oder hungern oder total perfektionistisch genau quasi Sachen abwiegen und die Kontrolle wieder zurückhaben wollen.
Ja, ich würde es jetzt einfach nicht so allgemein halten, sondern auch auf unseren Umgang damit auf der Station, ne? Darum geht es ja im Großen so beziehen, wie wir damit umgehen. Also im Prinzip ist ja so ein Problemverhalten ein Verhalten, was irgendwie eine Selbstschädigung ist, was langfristig nicht schädlich ist für einen. Und da würde eben auch so ein verringertes Essen oder eben so Binge-Eating oder Fressattacken würden so dazu zählen, ne? Auch zu Problemverhalten, wie auch Selbstverletzung und Alkohol und Drogen zu Problemverhalten zählen können. Und so würde man das, wenn das eben was für dich ist, was für dich schwierig ist, ne, worüber du vielleicht auch Gefühle regulierst oder auch verschiedene, auch traumatische Situationen, es schaffst es dadurch auszublenden, weil du dadurch zum Beispiel die Kontrolle wieder bekommst, würde man versuchen, mit dir zu erarbeiten, okay, dann ist es vielleicht ein Problemverhalten und dann würde man eben den gleichen Umgang damit haben, wie beispielsweise mit einer Selbstverletzung, dass man eben schaut, wenn es passiert ist, dass wir die Situation irgendwie gemeinsam analysieren, was ist eigentlich passiert, wie kam es dazu, warum hast du das an dem Tag gebraucht, und dann eben darüber schaut, inwiefern man das in den Griff kriegen kann und die alternative Strategien an die Hand geben kann. Mhm. Gleichzeitig ist es mit dem Essen so, wir haben, es gibt so ein Mindest-BMI, den man haben sollte, den man haben muss, um Therapie zu machen. Bei uns ist es 17,5, also das ist schon ist die unterste Grenze, weil auch einfach gerade bei der Traumatherapie ist es nochmal ein bisschen wichtiger. Wir haben da so eine Ready-for-Exposure-Liste, also nach 3 Wochen wird so geschaut, erfülle ich bestimmte Dinge, die es einfach braucht, unseres von dem Wissen her, von den Erfahrungen her, die man braucht, um die Therapie irgendwie meistern zu können. Ne? Weil eine Traumatherapie sowohl für den Körper als auch für den Kopf extrem, also der Kopf gehört jetzt zum Körper, aber für Körper und Geist extrem anstrengend ist. Und da gehört eben auch eine gewisse Trinkmenge dazu und auch, dass man regelmäßig Mahlzeiten zu sich nimmt. Ne, aber das ist nochmal was anderes als dieses Problemverhalten, so mit verringertem Essen oder eben über das Essen verschiedene Gefühle zu regulieren. Das kennen wir in unserem Berufsalltag sehr gut und es passiert, das haben sehr viele PatientInnen bei uns als eine problematische Verhaltensweise eben gelabelt. Und da versuchen wir einfach genauso damit umzugehen wie mit jedem anderen Problemverhalten, nämlich alternative Strategien zu finden, die auch helfen können, die Kontrolle und die Sicherheit zu bekommen, die du vielleicht suchst oder die dir vielleicht in dem Moment fehlt. Ja. Mhm. Aber auch dafür wirst du weder bestraft noch gibt es dann irgendwelche Konsequenzen, sondern es geht immer darum, lösungsorientiert zu arbeiten und zu gucken, entweder du gewinnst aus der Situation oder du lernst daraus. Also, dass wir einfach gemeinsam gucken, was ist in der nächsten Situation, wie können wir es da vielleicht schaffen, das in den Griff zu kriegen. Und es ist immer wichtig, dass die Patienten die Situation nicht einfach so sein lassen, sondern dass wir eben durch so eine Analyse einfach versuchen zu gucken, wie können wir das nächste Mal in den Griff kriegen. Oder dir vielleicht, an welchem Punkt hast du die Entscheidung getroffen, das zu machen? Und hätten wir da vielleicht noch dich unterstützen können in einer anderen Form, dass du eine Entscheidung für den neuen Weg triffst, nicht für den alten.
Hm.
Ja.
Schön. Viel, viel Support.
Ja, auf jeden Fall.
Hm. Nächste Frage. Was belastet die Patienten mit PTBS deiner Erfahrung nach an der Krankheit am meisten? Gibt es auf der Station auch Patienten mit Traumafolgestörungen, die aus der Prä-Peri- oder postnatalen Zeitstammen? Und wenn ja, unterscheiden sich deren Symptome von einer klassischen PTBS, die erst später entstand?
Was war nochmal der erste Teil der Frage, auf den wir gerne zuerst eingehen? Das waren so viele Fachbegriffe, dass ich dachte, okay, Moment.
Also, was belastet die Patienten mit PTBS deiner Meinung nach am meisten?
Du möchtest jetzt eine pauschale Antwort haben. Ich glaube, am Anfang ist es am meisten das, wie schaffe ich das, das jemandem zu erzählen? Also ich glaube, wenn ich jetzt so, ne, das wäre jetzt so das Erste, was mir, ich rede gerne über das Erste, was mir in den Kopf kommt, und das ist so das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist am Anfang, puh, das wird jetzt schwer, darüber so den Anfang das zu schaffen, darüber zu sprechen und auch irgendwie intensiver ins Detail zu gehen. Das ist, glaube ich, so das, was die meisten hemmt, überhaupt diesen Schritt in die PTBS-Therapie zu machen. Würde ich jetzt mal sagen, wäre jetzt so für mich das, glaube ich, was für die meisten am belastendsten ist. Und dann sind es eben, Entschuldigung, ich muss mich kurz einmal sortieren. Was am häufigsten so ein Ziel ist, was behandelt werden soll oder was weggehen soll, ne? Wenn ich jetzt so frage, hey, was stört dich am meisten, dann sind es meistens Flashbacks oder eben Gefühle aus der Vergangenheit, die in der Realität wieder da sind. Also Gefühle wie zum Beispiel eine Ohnmacht, die man im Hier und Jetzt durch zum Beispiel eine Abweisung von mir, ne? Wenn ich jetzt sage, ich habe gerade keine Zeit, und dann habe ich ein Gefühl, also so eine extreme Ablehnung, wie ich sie in der früheren Situation schon mal hatte, das Gefühl habe ich genauso stark im Hier und Jetzt, aber eigentlich passt es gar nicht zu der Situation. Also sowohl Flashbacks als auch alte Gefühle, die im Hier und Jetzt wieder auftauchen, die ich nicht in den Griff kriege. Das sind, glaube ich, so die Symptomatiken, die jetzt so pauschal am häufigsten so die Leute belasten, was auch, finde ich, vom Hören her so vollkommen nachvollziehbar ist. Also keiner möchte eine schlimme Situation nochmal live durchleben. Und im Prinzip ist es ja genau das, was wir in der Traumatherapie angeleitet und mit ganz viel Empathie und mit ganz viel Zeit machen, aber eben um damit umgehen zu lernen. Aber ich möchte es nicht plötzlich einfach erleben. Und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr nachvollziehbar, für einen Laien, dass man dass das was ist, was man so schnell wie möglich weghaben will.
Ja, total. Genau.
Und letzteres ob es einen Unterschied gibt zwischen prä-, peri- und postnatalen PTBS.
Genau, also ob ihr auch Menschen behandelt, die so etwas haben, und ob sich die Symptome von der klassischen PTBS unterscheiden.
Ob sich die Symptome unterscheiden, weiß ich nicht. Wiederum würde ich gerne, also Gleiches wie vorhin, würde ich, meines Wissens nach wird da keine PTBS-Behandlung ausgeschlossen. Also wenn das einfach mit, man würde einfach schauen, was sind die Symptome, die aktuell vorliegen. Also was ist das, was dich, Symptome auch wiederum nicht, sondern eher, was ist das wirklich, was dich aktuell stört, was du in den Griff kriegen willst, was sind Gefühle oder Verhaltensweisen oder Dinge, die du an dir nicht verstehst oder die du anders haben willst, die du verändern willst, die du in den Griff kriegen willst. Und dann würde man gucken, passt, können wir dir mit unserem Konzept helfen? Können wir dir was bieten, was dir hilft, das in den Griff zu kriegen? Mhm. Weil oft sind es ja einfach, wenn man sagt, ich habe da, das liegt ganz, ganz weit zurück, aber im Moment schaffe ich es, ich bin einfach innerlich komplett leer, ich spüre gar nichts, und ich glaube, das hängt damit zusammen. Dann könnte man natürlich schon schauen, wie kriegen wir erstmal diese innere Leere, ne? Wie kommen wir an die Gefühle ran? Ne, dann kann man zum Beispiel sagen, wir machen erstmal so eine Standard-DBT mit dem Hauptfokus, diese Leere irgendwie in den Griff zu kriegen. Ne, also man würde, glaube ich, wirklich individuell schauen, was ist das, was es dir schwer macht, deinen Alltag zu handeln. Mhm. Genau. Aber nicht kategorisch ausschließen. Das kann ich, also ich weiß es nicht, wie da das Vorgehen in der Aufnahme ist, aber das kann ich mir nicht vorstellen.
Mhm. Okay. Jetzt habe ich auch wieder quasi so eine ganze Fragensalve, aber sie gehört irgendwie auch zusammen, deswegen lese ich sie mal vor, und dann können wir schauen, ob wir die Sachen einzeln durchgehen und ob wir da überhaupt auf alles irgendwie eine Antwort geben
können. Ja, wenn ich zu ausschweifend bin, kannst du mir das sagen, gell? Wenn ich irgendwie.
Ich finde das cool. Okay. können auch Täter eine PTBS haben? Wie erkenne ich, ob ein Täter Reue zeigt? Wie weit kann man eine übergriffige Tat richtig einordnen in der Gesellschaft? Ist das möglich? Wie kann man einem Täter helfen, sich aus der Rolle zu befreien? Wie kann man einem Opfer helfen, sich aus der Rolle zu befreien? Ich drehe mich immer noch im Kreis mit meiner Situation. Wie kann ich rauskommen? Hilft hier ein direktes Gespräch mit dem Täter? Ich wäre bereit, mich einem Gespräch zu stellen. Gibt es Stellen, die einem helfen, mit dem Täter in einer beiderseits unterstützten in einem beiderseits unterstützten Gespräch und Gespür zu kommen. Ah, in ein beiderseits unterstützendes Gespräch und Gespür zu kommen. So, jetzt lesen wir.
Uff, okay, dann da bist du schon sehr viel mit dir selbst beschäftigt, ne, und sehr, sehr weit in dem in der Überlegung, wie gehst du damit um? Also ich bin ehrlich, das würde ich sagen, das übersteigt meinen Bereich oder meine Fachkenntnis auch. Mein Job wäre es eher, dich darin zu coachen, dass du selbst eben eine Entscheidung treffen kannst, dass du selbst stabil bist, ne? Also wir arbeiten immer mit der Person, die bei uns ist, ne? Natürlich wird es die Angehörigen werden mit einbezogen in unsere Arbeit. Aber hauptsächlich geht es uns darum, die Person zu stabilisieren und dass die Person eben so, wenn sie sich dazu entscheiden sollte, so ein geführtes Gespräch zu führen, zu machen, dass sie selbst stabil ist und weiß, egal was jetzt in dem Gespräch passiert, ich werde emotional damit umgehen können, ne? Ich bin selbst für mich sicher und habe meine Strategien an der Hand, wie ich mich selbst regulieren kann. Das ist eher mein Job. Alles andere würde ich nicht eine Empfehlung aussprechen wollen. Ne, da habe ich auch keine Erfahrung mit, was da sinnvoll ist und was nicht. Das, aber auf jeden Fall, wie du es auch selbst schon gesagt hast, in der Frage formuliert hast, such dir Unterstützung. So wäre jetzt so mein persönliches Ding. Aber so beruflich, professionell würde ich da keine Empfehlung geben oder auch habe ich auch keine Erfahrung, auf die ich da zurückgreifen kann. Ich weiß nicht, ob es dir da anders geht, Mai. Ich weiß nicht.
Genau, ich kann da noch ein bisschen von mir ergänzen, weil bei mir, also mein Fachgebiet ist ja tatsächlich Täter/Opfer, wobei ich bin ja auf der auf der Opferseite, das sage ich auch immer ganz klar und ich nenne sie auch liebevoll Survivor Queens. Also, können auch Täter eine PTBS haben? Ja, können sie, aber in der Regel nicht von dem Trauma, das dir zugestoßen ist. Weil, das muss man auch immer sagen, Trauma ist eine Grenzübertretung. Ja, also da übertritt jemand eine Grenze und im sexualisierten Bereich eben deine körperlichen Grenzen. Also da werden deine Grenzen niedergemacht und du leidest davon ein Trauma, einen Schaden. Ja, die Person, die angreifend ist in dem Moment, nicht. Ja, also für die Person ist es ja eine aktive Entscheidung, das zu tun. Jetzt kann man wieder weiter zurückgehen in die Vergangenheit und sagen, ja, aber vielleicht hat die Person selber irgendwann mal ein Trauma erlebt und gibt das eigentlich nur weiter. Ne? Also das ist tatsächlich sehr oft so, das kann man auch in der Literatur gut finden, dass einfach TäterInnen auch, also frühere Opfer später zu TäterInnen werden. Ne? Es gibt so einen schönen Satz, hurt people hurt people, verletzte Menschen verletzen Menschen. So, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Mensch aus irgendwelchen Gründen, und es kann eine PTBS sein, kann aber auch was ganz anderes sein, zum Täter, zur Täterin geworden ist, aber so wie ich die Frage verstehe, nicht aufgrund der gleichen Tat, die dich traumatisiert hat. Wie erkenne ich, ob ein Täter Reue zeigt? Super schwierige Frage. Die Frage kriege ich oft gestellt und das Einzige, was ich dir dazu sagen kann, ist, hör auf dein Bauchgefühl. Hör auf dein Bauchgefühl, lerne es zu schulen, ne? Zum Beispiel eben mit so Übungen, die der Jan gerade gesagt hat, mit einer Therapie, mit DBT-Skills, dass du wirklich lernst, deinem Körper zu vertrauen, weil unser Körper nimmt, also unser Gesamtsystem, Körper, Geist und Seele, nimmt so viel mehr Zeichen auf, als es unser Gehirn könnte.
Ja, finde ich auch wichtig, kurz einzuwerfen, dass man lernt, die Impulse zu kontrollieren. Den Impuls, den man aus dem Bauchgefühl hat, also es gibt so diese Bauch-Kopf-Herz-Ding, so im Bauchgefühl, ich habe ein Bauchgefühl, ich denke nochmal drüber nach, aber entscheiden tue ich mit dem Herz und eben nicht diese aus dem Impuls heraus, die entscheiden, sondern so, ich rufe den jetzt einfach mal an. Einfach so. Davon würde ich eher abraten, sondern das eher wirklich gut durchdacht. Bei uns gibt es so eine Übung, die heißt C von ABC, das Chaos durch Planung vorbeugen. Also wirklich das gut strukturiert vorüberlegen, vorplanen. Auch da hat die DBT wieder so, das ist sowas, was ich meine. Das sind so Sachen, die kann man sich für sich selbst auch abspeichern. Einfach nicht diesen Impuls, ne, den Impuls einfach nochmal zu hinterfragen, bevor man ihm nachgeht. Ne? Wie du es auch eben gesagt hast, ne? Einfach aufs Bauchgefühl hören und trotzdem nicht irgendwie überstürzt handeln. So.
Ja. Genau. Und damit kommen wir auch zu dem Thema, ne, hilft ein Gespräch mit dem Täter? Ich wäre bereit. okay, du fühlst dich bereit, und gleichzeitig hier ganz, ganz wichtig, bist du es wirklich oder ist es gerade ein Impuls oder ist es gerade einfach ein Wunsch, weil du irgendwie eine Hollywood-Szenerie hast, wie es am Ende ausgeht. Ja, also da mach dich bereit, bring dir Rüstzeug mit, Coaching, Therapie, Yoga, Meditation, egal was es am Ende für dich ist. Ja, seid ihr darüber bewusst, dass es eine Exposition im maximalsten Sinne ist. Ja, also ins Gespräch, face-to-face mit dem Täter zu gehen, ist die maximale Exposition. Und allein die Person zu sehen, könnte dein System so krass triggern, dass du in einem krassesten Flashback deines Lebens bist. So ganz platt gesagt. Ja, auch wenn du dich quasi vom Kopf her bereit fühlst, fühlst du dich von, und das hast du gerade schön gesagt, Jan, ja, fühlst du dich wirklich mit allen drei Teilen, die du hast, Herz, Bauch, Verstand, Körper, Geist, Seele, egal wie du es nennst, fühlst du dich wirklich komplett bereit dafür? Klar, man ist nie zu 100% für alles, ne? Jetzt brauchen wir auch nicht in Perfektionismus gehen, aber bist du wirklich, wirklich bereit dafür? Hast du dir professionelle Hilfe geholt? Da bin ich auch mittlerweile der Meinung, ja, Selbsthilfe ist gut, aber gerade bei solchen krassen Sachen ist es immer gut, noch wen Professionelles an der Seite zu haben. Und so genauso dann auch eben die Einleitung des Gesprächs, wie auch immer das aussehen mag. Das kann dann eben auch im therapeutischen Rahmen stattfinden. Also ich habe auch eine Klientin zum Beispiel, bei ihr hat das Gespräch dann gemeinsam mit der Therapeutin stattgefunden. Also der Täter hat sich dazu bereit erklärt und sie saßen dann eben zu dritt mit der Therapeutin im Raum. Und die Therapeutin war eben einfach da und hat so ein bisschen... Also klar ist sie die Therapeutin des Opfers gewesen, so Punkt, ja. Also deswegen kann sie gar nicht so neutral sein, aber es ist zumindest mal ein dritter Mensch im Raum, der eine Ressource für dich bietet. Ja. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten über Mediation, ja. Also entweder könnt ihr euch eine Mediation selber bezahlen oder auch, fehlt mir gerade das Wort, Täter-Opfer-Ausgleich. Es gibt an allen Gerichten gibt es sogenannte Täter-Opfer-Ausgleichsstellen. Das sind im Prinzip mediierende Stellen. Und man kann das auch in Anspruch nehmen. Das habe ich auch erst letztens gelernt, nachdem ich ein Interview geben durfte für das Täter-Opfer-Ausgleichsmagazin. Man kann die Stelle auch in Anspruch nehmen, ohne ein Gerichtsverfahren einzuleiten, ohne die Straftat anzuzeigen. Weil es eben genau darum geht, quasi dem Gericht und unserer Justiz Gerechtigkeit herzustellen oder zumindest einen Ausgleich, in Anführungsstrichen, ein ausgleichendes Gespräch, ein faires Gespräch, in dem beide Seiten sich gesehen und gehört fühlen, in dem man das aussprechen kann, was man aussprechen wollte, in dem man die Fragen stellen kann, die man schon immer stellen wollte. Und das finde ich ein super schönes Prinzip, was total unbekannt ist, gefühlt, wo es wirklich darum geht, dass es den Parteien gut geht oder zumindest mal man sich sehen und hören konnte. Also das ist was, wo ich gerne sage, schau es dir mal an, informier dich mal, gib einfach mal Täter-Opfer-Ausgleich bei Google ein und irgendwie Büro oder so. Deren großes Büro ist in Köln, das weiß ich. Und da kannst du auch einfach mal eine anonyme Mail hinschreiben. Ja, oder auch mit deinem Namen, ist egal, wird eh alles anonym behandelt. Aber dann kannst du dich darüber informieren, das könnte eine Stelle sein, die helfen könnte. Tja. Bisschen aufgeholt, aber ich hoffe, damit konnten wir dir helfen und dass du ein bisschen schauen kannst, wie du jetzt damit weitermachst. Und großen Respekt dafür, dass du so weit bist, dass du dich so weit fühlst.
Auf jeden Fall.
Okidoki, letzte Frage habe ich ein Wort für dich, Jan. Ich vermute eine einfache.
Alles so, waren bis jetzt alle einfach, weil man einfach... spontan darauf antworten kann.
Das stimmt, ja. Genau. Jan kannte die Fragen nämlich alle vorher nicht. Wir haben gesagt, wir nehmen sie einfach mal mit. Ich habe sie mir auch quasi nur kurz durchgelesen und rüberkopiert und wir dachten, wir machen das einfach mal easygoing hier.
Ja, man darf ja auch sagen, man weiß es nicht. Also von daher,
total. Sie sind ja auch nur Menschen, ne?
Genau.
Okay, jemand schreibt, ich würde mich riesig über gute Tipps zur DBT-Literatur auf Deutsch interessieren. Ich finde leider hauptsächlich englischsprachige Literatur. Jan, hast du Tipps?
Das stimmt, da gibt es echt viel englische Literatur. Da müssten wir es tatsächlich so machen, dass ich dir, Mai, die Titel irgendwie, wenn du weißt, irgendwie noch eruieren könntest, woher die Frage kam, dass man da dann die Titel nochmal weitergibt, weil aus dem Kopf heraus habe ich die nicht. Wir haben auf der Arbeit natürlich Literatur, die wir uns nehmen können und die ich mir auch angeschaut habe, die wir uns immer wieder ausleihen können. Ne? Bei mir passiert es meistens im Nachtdienst, aber da schreibe ich mir die Buchtitel jetzt nicht auf. Also ich weiß, es gibt Literatur und es gibt auch so DBT-Literatur. Wir haben natürlich ganz viel unsere eigenen Materialien. Ne? Das ist das DBTA-Konzept. Da könntest du, der die Frage gestellt hat, oder diejenige, mal schauen. Das DBTA-Konzept, so heißt es meiner Meinung nach. Das ist so das, wo eigentlich alles drinsteht. Aber ansonsten haben wir halt für unsere Einrichtung explizit Manuale, mit denen wir arbeiten, wo halt alles, die ganze Theorie drinsteht. Das wäre wahrscheinlich das, was du suchst. Also wenn die DBT da was für dich ist, dann vielleicht nochmal bei der ambulanten Therapeutin fragen, ob es da irgendwie, ob sie die Möglichkeit hat, ob es irgendwie im Umkreis Skills-Gruppen gibt, wo man die Manuale bekommt. Weil im Prinzip sind die Manuale von den Skills-Gruppen, glaube ich, das, was du suchst. Na, also es gibt in ganz vielen Kliniken auch ambulante Skills-Gruppen mittlerweile, wo man rein kann oder wo es eben auch zumindest Materialien gibt. Genau, und ansonsten würde ich deine ambulante Therapeutin einfach mal fragen, ob sie das irgendwie organisieren könnte, so Manuale von Skills-Gruppen. Ich denke, das wäre das, was da gesucht wird, weil das andere ist schon sehr theoretisch dann. Ne? Und da geht es auch gibt's tatsächlich auch mehr auf Deutsch, was Traumata betrifft, so Literatur. Da gibt's schon mehr. Für die DBT sind's eigentlich oft, glaube ich, diese offiziellen DBTA-Manuale und dann halt individuell Klinik für Klinik guckt, wie ist unser Konzept, wie gehen wir vor. Ne, aber so genau, das ist so das, was ich weiß. Ja.
Okay, super cool. Ja, dann machen wir es doch einfach so, dass du mir einfach im Nachgang noch ein paar Buchtitel schickst, wo du sagst, das passt. Und sie hat ja ganz explizit nach deutschsprachiger Literatur gefragt. Und dann hauen wir das einfach am Ende noch in die Shownotes rein. Dann kann jede sich da noch was raussuchen.
Genau. Ich würde einfach schauen, ob ich was finde, was ich finde. Ne? Weil, wie gesagt, DBT ist viel unser eigenes Klinikzeugs. Und das passt, das bringt dann halt nur was, wenn man wirklich bei uns in Therapie ist. Aber wenn ich noch was finde, dann bringe ich es auf jeden Fall ein.
Okay. Very cool. Jo, dann sind wir durch mit den Fragen und auch mit der Podcast-Folge. Jan, es war mir eine große Freude. Es hat viel Spaß gemacht. Es war sehr kurzweilig.
Ja, also vielen Dank für die ganzen Fragen von euch da draußen. Das ist, finde ich, immer am coolsten, wenn man da so Fragen einfach gestellt bekommt und da versucht halt ehrlich einfach drauf zu antworten, so wie es ist, ne? Weil deswegen war es auch mein Wunsch, das nicht vorher zu wissen, weil nur so kann man dann auch einfach so antworten, wie es wirklich ist. Ne? Sonst überlegt man sich ja schon vorher so ein paar Floskeln vielleicht, wie antworte ich jetzt da drauf oder so. Aber genau, mega cool. Und es gibt anscheinend echt viele Survivor-Queens da draußen. Also ich kenne ja auch schon sehr, sehr viele und es gibt noch viel, viel mehr. Und meinen größten Respekt an alle da draußen, die sich entscheiden, irgendwie sich mit dem, was passiert ist, irgendwie zu beschäftigen und zu sagen, okay, ich möchte irgendwas in meinem Leben verändern. Ne? Ich brauche irgendwie Unterstützung in irgendeiner Form. So der größte Respekt an euch alle da draußen, ohne Scheiß. Also das ist echt so.
Ja. Ah, das hast du schön gesagt. Danke dir, Jan. Danke für deine Bereitschaft. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, in deiner Freizeit vollkommen unbezahlt hier von deinem Job noch 2 Stunden lang zu erzählen. Dann an der Stelle vielen lieben Dank und danke.
Danke auch.
Danke.
Ja, gleichfalls. Ciao.
Ciao.
So, das war's mit der Doppelfolge aus der Psychiatrie oder eher über die Psychiatrie. Wir waren ja nicht in der Psychiatrie. Das hat sich so ein bisschen angefühlt für mich. Also ich bin unglaublich dankbar für diese wunderschöne Reise, für diese sehr herzliche, offene und ehrliche Art und Weise, die Jan da mit uns geteilt hat. Seine sehr erfrischende, junge Art und Weise. I love it. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Wenn du Feedback an den Jan hast, schreib mir total gerne, meld dich Ja, und wenn du Wünsche hast an zukünftige Folgen, auch total gerne. Schreib mir an die info@meinmyren.de. Alle Infos findest du in den Shownotes und wir hören uns in 1,5 Wochen zur nächsten Folge wieder. Alle 2 Wochen montags morgens um 6 erscheint die nächste Podcast-Folge. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Die findest du in den berühmten Shownotes. Dort lohnt es sich aber auch ganz unabhängig von meiner Kaffeekasse reinzuschauen. Denn da findest du den Link zum kostenlosen Download meines E-Books, das Trauma-Kit. Trauma verstehen und Flashbacks endlich in den Griff bekommen. Inklusive Notfallübungen und alles in leicht verständlicher, traumasensitiver Sprache. Außerdem findest du dort auch Infos zu meinen Online-Kursen, wann mein nächstes Gruppenprogramm startet und wie du mit mir im 1:1 arbeiten kannst, wenn du das denn möchtest. Und nun wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alle 2 Wochen montags erscheint hier eine neue Podcast-Folge. Und vergiss bis dahin nicht, du bist nicht alleine.